Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
Was lange währt, wird endlich gut. Dieses hoffnungsvolle Sprichwort trifft auf vieles zu. Stimmt es auch für das Kulturförderungsgesetz, fragen wir uns. Jahrelang haben Arbeitsgruppen gebrütet, das Bundesamt für Kultur hat Gesetzestexte geschrieben, der Bundesrat hat erste Inhalte wieder verworfen. Die sogenannten Leuchttürme, Kulturinstitutionen mit nationaler und internationaler Strahlkraft, wurden gestrichen. Ebenso das Thema der sozialen Vorsorge der Kunstkulturschaffenden. Vor einer Woche nun hat der Bundesrat das Kulturförderungsgesetz und das neue Pro Helvetia-Gesetz zu Handen der eidgenössischen Räte verabschiedet. Und tosender Applaus und Jubel ist nirgends zu vernehmen. Hat der Berg am Ende bloß eine Maus geboren? Hören Sie eine Sendung von Karin Salm.
Das KFG, das Kulturförderungsgesetz, ist ein nüchternes Gesetz. Schnörkellos und geradlinig legt der Bundesrat darin fest, was er will. Nämlich den Zusammenhalt und die kulturelle Vielfalt stärken und ein hochstehendes Kulturangebot fördern, den Kulturschaffenden günstige Rahmenbedingungen ermöglichen und der Bevölkerung den Zugang zu dieser Kultur erleichtern. Der Weg, der zu diesen Zielen führt, ist ebenso schnurgerade. Die direkte Förderung, also Beiträge zur Produktion, ist ganz und gar Sache der Kantone. Der Bund, das heißt das Bundesamt für Kultur und die Pro Helvetia, ziehen sich aus diesen Bereichen zurück und konzentrieren sich auf die Vermittlung, die Verbreitung und das Verteilen von Preisen. Hier singt der Bundesrat das hohe Lied der Subsidiarität. Im Gegenzug legt der Bundesrat neu die strategischen Ziele der Kulturstiftung fest, gibt die Marschrichtung an. Die alte Idee, dass der Bund sich stark macht für Kulturinstitutionen mit großer Strahlkraft, taucht im KFG nirgends auf. Ebenso wenig verliert das Gesetz ein Wort über die soziale Vorsorge der Kulturschaffenden. Lassen wir nach so viel Nüchternheit und Eindeutigkeit ein paar Kulturvertreter zu Wort kommen. Jean-Pierre Hobby, Kulturbeauftragter der Stadt Zürich, seine Luzerner Kollegin Rosi Bitterli, Pro Helvetia-Direktor Pius Knüsel und den Komponisten Daniel Furter.
Ein Fortschritt sehe ich sicher nicht. Es ist auch nicht einfach ein Rückschritt und trotzdem bin ich nicht ganz zufrieden, weil es wird eine Chance verpasst.
Ich würde sagen, aus meiner Sicht ist es zunächst einmal schon ein Meilenstein.
Was man an dem Gesetz sicher kritisieren kann, ist, dass es keine visionäre Kraft hat. Man erfährt aus diesem Gesetz nicht, wie der Bund sich aufstellen möchte künftig für die Kulturförderung, welche Rolle er der Kultur in der Gesellschaft zugibt.
Und das ist noch schlimmer, es ist ein Rückschritt eigentlich gegenüber dem Status quo. Wenn Sie alleine den Begriff Kulturförderung als Förderung in Hinsicht der Projektförderung, auch der Werkbeiträge anschauen, haben Sie es 1:1. Diese Möglichkeit nimmt sich der Bund durch dieses neue Gesetz. Ich denke, die Tür, die aufgegangen wäre mit dem Verfassungsartikel 69 und die wirklich eine Chance gegeben hätte, etwas Neues und Eindeutiges für die Schweizer Kultur zu tun, diese Tür ist nicht benutzt worden, man ist nicht da durchgegangen, man hat sie eigentlich viel eher zugeschlagen.
Daniel Furter, Pius Knüsel und die beiden Kulturbeauftragten Rosi Bitterli und Jean-Pierre Hobby werden später in dieser Sendung wieder zu Wort kommen und sagen, warum das KFG nur auf den ersten Blick ein Meilenstein ist, warum der Rückzug aus der direkten Kulturförderung nicht nur das Gelbe vom Ei ist und warum das Gesetz so gänzlich ohne visionäre Strahlkraft daherkommt. Wenden wir uns zuerst einmal Pascal Gouchpin zu, denn im Gegensatz zu Furter und Hobby ist der Kulturminister höchst zufrieden mit dem KFG-Entwurf, den sein BAK-Chef Jean-Frédéric Jocelyn ausgeheckt hat und den seine Bundesratskollegen vergangenen Freitag durchgewinkt haben. Besondere Freude bereitet Pascal Gouchpin die Klärung.
Es gibt eine Klärung der Rollen der verschiedenen Akteure. Was macht der Staat, was macht der Bundesrat, was macht das Departement, was macht Pro Helvetia, was macht die BAK, die Bundesamt für Kultur. Eine Klärung bringt etwas, es ändert nicht, was die Kreation produzieren kann, aber wenigstens auf Verwaltungsebene wird es klarer sein.
Wird die Kultur besser?
Kultur besser, es ist eine, würde ich sagen, Wertschätzung. Das kann man nicht sagen. Wer kann sagen, ob die Kultur besser ist oder nicht? Aber sicher, was die Verwaltung betrifft, wird die Kultur ein Partner haben, der weiß genau, was ist seine Rolle und was ist nicht seine Rolle.
Glasklar und schematisch lupenrein sollen die Kompetenzen verteilt sein. Und weil der Kulturförderungsartikel in der Bundesverfassung die Kantone als zuständige Instanzen in der Kulturförderung bezeichnet und dem Bund bloß zubilligt, dass er fördern könne, falls ein gesamtschweizerisches Interesse vorliege, möchte der Bund auf direkte Förderungsbeiträge verzichten. Das heißt, die Prohelvetia gibt keine Werkbeiträge an Autoren, keine Aufträge an Komponistinnen. 2 Millionen Franken fallen weg, sollen in Vermittlung und Verbreitung von Kultur fließen.
Die Künstler sollen zuerst produzieren und gute Werke machen. Und bis jetzt Prohelvetia verteilt ungefähr 2 Millionen unter den 26 Kantonen für die Kreation. Es ist nicht viel. Und wir sagen nein, in der Zukunft Prohelvetia soll dieses Geld brauchen, um diese Werke im Ausland bekannt zu machen. Und die Kantone werden direkt die Unterstützung der Kulturschaffenden betreiben. Aber man soll im Kopf haben, die Ordnungsgrößen. Genf zum Beispiel hat ein größeres Budget für die Kultur als der Bund. Also der Bund ist immer ein subsidiärer Akteur in diesem Bereich.
2 Millionen Franken gleichsam ein Pappenstiel für die direkte Kulturförderung. Geld, das besser investiert ist in die Vermittlung und die Verbreitung. Und der Kulturminister spricht nochmals Klartext.
Es ist ein liberaler Entscheid. Das heißt, man will, dass die Kreativität kann sich entwickeln, ohne dass der Staat interveniert. Ich hasse die Idee einer Staatskultur.
Ja, das ist in meinen Augen auch etwas zu kurz gedacht. Wir müssen ja dasselbe sagen als Stadt Zürich oder Stadt Basel oder Stadt Bern. Auch wir fördern mit Mitteln, aber das ist ja gerade das Wesen eines modernen Staates, dass er Mittel zur Verfügung stellen kann und trotzdem die künstlerische Freiheit gewährt. Das ist ganz entscheidend, dass wir nicht denken, wir würden mit unseren Mitteln Kunst bestellen, sondern wir schaffen Möglichkeiten, damit Kunst in völliger Freiheit entstehen kann. Das ist überhaupt kein Unterschied, ob es das auf Bundesebene ist oder auf städtischer Ebene. Und sonst müsste Herr Kusch bei uns sagen, auch wir in Zürich, wir würden eine Staatskultur betreiben. Das hat er Gott sei Dank noch nicht gemacht und wird er wahrscheinlich auch gar nicht tun. Darum soll er es auch nicht für den Bund tun.
Jean-Pierre Hobby, der hier auf Pascal Couchepins inkonsequente Argumentation hinweist, ist Kulturbeauftragter der Stadt Zürich, einer Stadt, die jährlich 150 Millionen Franken für die Kultur ausgibt. Jean-Pierre Hobby stört sich am schlechten Signal, das der Bund hier gibt, indem er sich aus der direkten Kulturförderung auf- und davonmacht. Auch seine Kollegin Rosi Bitterli, Kulturbeauftragte der Stadt Luzern, spricht von einem schlechten Signal.
Als Signal hin zu den Kulturschaffenden, die gerade auf diese ersten Förderbeiträge so besonders angewiesen sind, die auch darauf angewiesen sind, dass es da eine gewisse Pluralität an Förderinstanzen gibt. Für diese Seite ist es wirklich ein fatales Signal. Und ist es auch dann diese 2 Millionen Verlagerungseffekt in meinen Augen nicht wert? Auf der anderen Seite, wenn ich Persönliches anschaue, quasi aus fachlicher Sicht, so sage ich zunächst einmal, ich bin auch Juristin von Hause aus, ich kann das gut nachvollziehen, das ist eine, ich sage jetzt, konsequentere Aufgabenteilung als bisher. Man lebt dann wirklich der Subsidiarität nach. Das ist eigentlich gut und es ist natürlich andererseits auch eigentlich auf der Linie dessen, was Städte und Kantone im Vorfeld, im Vernehmlassungsverfahren durchaus gefordert haben, nämlich eine gewisse Konsequenz in der Aufgabenzuweisung. Also von daher ist es eigentlich nachvollziehbar, fachlich nicht falsch, aber es ist ein schlechtes Zeichen.
Dass sich der Bund mit dem neuen Kulturförderungsgesetz von der direkten Förderung verabschiedet, weil man den Artikel 69 wortgetreu auslegt und weil die 2 Millionen so oder so eine Marginalie seien, ärgert Daniel Furter. Furter ist Komponist, Rektor der Hochschule für Musik und Theater in Zürich und er ist Präsident der Kulturdachorganisation Swiss Culture. Und dieser Verband sagt klipp und klar, das neue KFG ist eine Katastrophe, ist ein Rückschritt.
Es ist für mich typisch, ich meine das jetzt nicht so bösartig, aber dass man von Zahlen spricht. Wir sprechen immer heutzutage zuerst von Zahlen und dann von Inhalten. Es kommt mal auf die Zahl gar nicht mehr drauf an, ob es 20 oder 2 Millionen sind, sondern es kommt auf die Haltung drauf an. Wenn der Bund sich anmaßt, Strategien zu entwickeln zur Kulturpolitik, dann muss er in allen Dimensionen selber auch tätig sein können. Es kann nicht sein, dass die Pinguine den Störchen mitteilen, wie sie zu fliegen haben im Sommer, oder die Störche Tauchkurse geben. Also wenn der Bund Kulturpolitik machen will, dann soll er gefälligst auf allen Dimensionen auch mitarbeiten. Wir meinen nicht allein arbeiten, den Kanton etwas wegnehmen, sondern mitarbeiten. Das ist das eine. Das andere ist, es ist sehr oft, wenn Sie das konkret kennen, wenn Sie Eingaben machen, Förderungen suchen, geht es sehr oft auch um das Zeichen, dass man gerade auch in die private Szene dann, wo man weitere Gelder braucht, versenden kann, halt, wir sind hier von dieser Gemeinde gestützt oder wir haben von diesem Kanton eine Unterstützung. Das ist ein Gütesiegel. Und ein Gütesiegel könnte es auch sein oder war es bis anhin, dass man sagen konnte, die Pro Helvetia unterstützt das und das Projekt.
Daniel Furter, der Präsident der Swiss Kultur, fährt fort.
Wenn Sie diese Gesetzesentwürfe anschauen, dann stellen Sie eine arge Zunahme der technokratischen Elemente gegenüber den inhaltlichen Elementen fest. Die Tendenz heute, sich vom Staates wegen zu verabschieden aus den Verantwortungen, die ist in diesem Gesetz durchaus festzustellen und die halte ich für katastrophal. Ich denke, gerade die Kulturpolitik wäre ein Beispiel gewesen, zur Besinnung zu kommen, sich wieder den Inhalten zuzuwenden. Ich meine, unsere Identität heutzutage ist in verschiedenster Weise in Frage gestellt, wenn ich den Begriff sehr, sehr breit nehme. Und eine aktive und umsichtige Kulturpolitik könnte da zu dieser Identitätsfindung ganz Entscheidendes beitragen. Und das ist nicht ein Problem der hehren Kunst, sondern das ist ein gesamtkulturelles Phänomen. Und hier muss der Bund seine Verantwortung übernehmen.
2 Millionen Franken weniger für die direkte Kulturförderung. Auch Jean-Pierre Hobby, Kulturbeauftragter der Stadt Zürich und Herr über ein 150 Millionen Franken Kulturbudget, spricht von einem schlechten Signal. Und er bedauert, dass der Bundesrat die Subsidiarität als non plus ultra sieht.
Ich glaube eben gerade diese 2 Millionen, die gingen an Künstlerinnen und Künstler oder an Projekte, die eben nicht in den Städten waren. Das waren genau solche Projekte, die aus einer Gegend kamen, wo unter Umständen eben keine Möglichkeit der öffentlichen Förderung bestand. Und die fallen jetzt einfach schlicht weg. Das Pro Helvetia-Geld, das fällt nicht in Zürich und nicht in großen Städten weg. Da ist es in Ordnung, völlig in Ordnung. Aber es fällt dort weg, wo eben keine öffentliche Hand, keine privaten Mittel zur Verfügung stehen, um eine kulturelle Produktion zu realisieren. Dort hatte man bisher die Möglichkeit, zumindest bei der Pro Helvetia anzuklopfen. Das fällt jetzt offensichtlich weg und das finde ich bedauerlich.
Da kann ich Jean-Pierre Hobby trösten. Das meiste Geld wird in seiner eigenen Kasse fehlen, weil Zürich oder die anderen grossen Städte einfach auch aus diesen Werkbeiträgen den Löwenanteil absahnen. Das ist so. Die meisten Kulturschaffenden sitzen in den Städten. Wenn wir Werkbeiträge verteilen, urteilen wir primär nach qualitativen Kriterien. Wer ist gerade interessant? Wer hat ein interessantes Projekt? Und dann sind das halt zufällig viele Zürcher oder viele Basler oder viele Genfer oder viele Lausanner und ganz selten jemand in Uri oder Glarus oder Appenzell oder Thurgau. Dass Pro Helvetia mit den Werkbeiträgen eine substanzielle Korrektur vorgenommen hätte und gewissermaßen weiße Flecken auf der Landkarte löschen würde, das ist ein reiner Mythos.
Und tatsächlich, die Statistik, die Pro Helvetia-Direktor Pius Knüssel für die Jahre 2005 und 2006 aus dem Computer holt, bringt Erstaunliches zutage. Beiträge an die Entstehung von Theaterstücken, Romanen, Tanzprojekten oder Musikwerken fließen in erster Linie nach Zürich, Genf, Bern und Basel. Allein die Stadt Zürich erhielt 2006 700'000 Franken. Im Gegensatz dazu ist in die Kantone Appenzell-Ausserrhoden und Uri in den letzten beiden Jahren kein Rappen Produktionsgeld von der Pro Helvetia geflossen. Appenzell-Innerrhoden erhielt 500 Franken, Obwalden 1'000 Franken. Das heisst, das neue Kulturförderungsgesetz bringt am Ende die grossen Städte, die Kulturmetropolen respektive die Kulturschaffenden dort in Bedrängnis. Nicht unbedingt, sagt Pro Helvetia-Direktor Pius Knüssel. Die Kulturschaffenden müssten möglicherweise einfach anders vorgehen.
Für die Kulturschaffenden heißt das, in dem Moment, wo sie sich an die Schaffung eines neuen Werkes machen, auch immer schon zu überlegen, wie bringe ich dieses Werk, dieses Stück Literatur, diese Komposition, dieses Theaterstück unter die Leute und gewissermaßen die Verbreitung oder den Austausch eben schon in der Entstehung des Werkes mit zu bedenken. Und unter diesem Titel Austausch oder auch Vermittlung werden wir auch künftig komplette Projekte fördern können.
Mit anderen Worten, Kreation und Verbreitung müssten, gemäß Knüssel, in Zukunft viel weniger starr getrennt sein.
Man kann ganz einfach unterscheiden zwischen Kreation und Verbreitung. Zum Beispiel, wenn ein Komponist ein Stück schreibt, der sitzt zu Hause am Computer oder mit Papier und entwirft die Musik. Irgendwann kommt ein Ensemble und sagt, dieses Stück spielen wir. Da ist der Prozess relativ einfach. Es gibt aber viele Dinge, wie zum Beispiel Tanzproduktionen, die natürlich bereits auf bestimmte Tourneen hin entwickelt werden. Also eine Kompanie wie Philipp Serre weiß schon, wo sie auftreten wird, damit sie ihr neues Stück auch im Rahmen dieser Erstlingstournee dann jeweils verbessern, verfeinern, raffinieren kann. Ich denke, da kann man die Kreation von der Diffusion eigentlich gar nicht mehr unterscheiden. Dann gibt es Dinge im Austausch mit dem Ausland, wo man häufig Neues anbieten muss, damit die Leute in die Festivals kommen. Zum Beispiel ein Musikfestival liebt es selten, wenn ein gestandenes Repertoire mitkommt mit dem Ensemble. Häufig ist das Attraktive am Musikfestival ja die Uraufführung, also das neue Stück, das speziell für diesen Tag geschrieben oder entworfen wird. Nehmen wir Willi Sau, das Jazzfestival. Niklaus Troxler hat gern Schweizer Gruppen, aber dann müssen sie etwas Besonderes machen, etwas für dieses Festival, womit er auch sie wirklich dann aufs Silbertablett heben kann. Also ist es immer eine Kombination von Schweizer Musiker dort haben, die eigentlich im ganz strengen Sinn eine Kreation zur Aufführung bringen, eine Uraufführung, ein neues Stück. Und da kann ich nicht mehr zwischen Beitrag ans Festival und Beitrag an die Kreation unterscheiden.
Pius Knüssel möchte darum nicht über die 2 Millionen lamentieren, die die Prolfetia nicht mehr in Form von Werkbeiträgen verteilen kann, sondern er will begeistert darauf hinweisen, dass dieses Geld gut aufgehoben ist bei der Vermittlung, die im Kulturförderungsgesetz verankert ist.
Es hat aber auch Neuigkeiten drin, zum Beispiel, dass die Kulturvermittlung erstmals als Aufgabe für den Bund festgeschrieben ist und auch an Prolfetia übertragen ist. Ich glaube, Kulturvermittlung ist eines der großen Themen der nächsten 10 Jahre. Wie bringen wir die jetzige Kunst- und Kulturproduktion mit ihrem künftigen Publikum zusammen? Das sollten die Kulturschaffenden nicht verkennen, dass hier große neue Aufgabenbereiche auf uns zukommen, die hoffentlich später auch mit den entsprechenden Mitteln ausgestattet sind.
Diese explizite Erwähnung der Vermittlung, dass die Kunst zum Publikum kommt und umgekehrt, diesen Aspekt will auch Hedi Graber hervorstreichen. Hedi Graber ist Direktorin des Mikrokulturprozents und damit eine Vertreterin der privaten Kulturförderer, die in der Förderlandschaft auch eine Rolle spielen.
Da verspreche ich mir schon einiges vom Thema Vermittlung. Das ist ja etwas, was wir auch mit dem Mikrokulturprozent tun, den Leuten den Zugang zur Kultur ermöglichen. Und zwar nicht zur Kultur, die schon allen bekannt und akzeptiert ist, sondern eben dort, wo die Kultur noch im Entstehen ist und man noch nicht sicher weiß, was da jetzt da rauskommt. Aber das kann das Gesetz gar nicht regeln, sondern da muss man wirklich darauf zählen, dass die ganze Bürokratie so leicht wie möglich geregelt ist, dass die Leute, die dann die Verantwortung haben, die Entscheide zu treffen, die Förderentscheide zu treffen, die kompetent und autonom auch machen können.
Das Mikrokulturprozent ist ein privater Player, der seit 50 Jahren verlässlich und stark mitmischt in der Schweizer Kulturförderung. Und diese privaten Kulturförderer werden im Rahmen des neuen Kulturförderungsgesetzes freundlich und vor allem mit Nachdruck erwähnt. Wenn im KFG viel von «kann» und «können» die Rede ist, heißt es in der Botschaft zum KFG wortwörtlich: Das Bundesamt für Kultur und die Prohelvetia können und sollen auch mit privaten Akteuren zusammenarbeiten.
Ich interpretiere das nach dem Grundsatz des Public-Private Partnership, dass man in der heutigen Zeit vermehrt darauf achtet, wer was fördert in der Schweizer Kulturlandschaft und dass man auch den privaten Kulturförderern eine andere Rolle zuspielen möchte. Ob das jetzt die Privaten stärkt, das kann ich so nicht einschätzen. Das wird sich dann in der Realität zeigen. Sicher ist für mich, dass wir als private Kulturförderer, wenn ich für das Mikrokulturprozent rede, jetzt nicht Leistungen übernehmen würden, die zum Beispiel der Bund nicht mehr bringt. Werkbeiträge wäre ein solches Beispiel.
Das Kulturförderungsgesetz will also in allererster Linie die Kompetenzen der verschiedenen Akteure einwandfrei, ja fast schon keimfrei regeln, stellt dabei das Prinzip der Subsidiarität so klar an oberste Stelle, dass der Bund sich aus der direkten Förderung rausnimmt. Das Bundesamt für Kultur und die Kulturstiftung Pro Helvetia sollen sich in Zukunft ausschließlich auf die Verbreitung, den Austausch, die Vermittlung und das Verteilen von Preisen konzentrieren. Und auch hier sind die Rollen geregelt. Die Kulturpreise verteilt das BAK, die Vermittlung und den Austausch im In- und Ausland übernimmt die Pro Helvetia. Und damit kommen wir in dieser Reflexe-Ausgabe zum revidierten Pro Helvetia-Gesetz. Es ist gleichsam der kleine Seitenwagen des KFGs. Hier fallen zwei Dinge auf. Der Stiftungsrat soll von 25 bis 35 Mitglieder auf eine moderne Größe von 7 bis 9 Mitglieder verkleinert werden. Und vor allem die strategischen Ziele will der Bundesrat in Zukunft festlegen, alle 4 Jahre. Bundesrat Pascal Gouchpin spricht auch von Marschrichtung.
Es heißt, dass wir jede 4 Jahre wir diskutieren zusammen, was wird der Hauptpunkt der Tätigkeit von Pro Helvetia in den nächsten 4 Jahren sein. Unterstützen wir mehr Tanz oder öffnen wir neue Stationen in Indien oder China? Darüber wird man diskutieren. Und dann, wenn es ist entschieden, ist Pro Helvetia ganz autonom, um diese Ziele zu verwirklichen. Aber es ist auch entschieden, dass wir werden das nicht autoritär entscheiden. Wir werden diese Marschrichtung mit Pro Helvetia diskutieren und dann ins Bundesrat bringen. So, es gibt eine Partnerschaft mit Pro Helvetia zwischen BAK und Pro Helvetia und dann einen Entscheid.
Wenn ich das richtig verstehe, ein bisschen wird die Autonomie jetzt im Vergleich zu heute von der Pro Helvetia schon ein bisschen angeknabbert, nicht?
Im Gegenteil. Heute habe ich immer den Eindruck gehabt, dass Pro Helvetia ist über das Budget geleitet. Man hat das gesehen bei der berühmten Zwischenfall in Paris. In der Zukunft werden wir das vermeiden, weil wir entscheiden über die Marschrichtung für die nächsten 4 Jahre und dann Pro Helvetia hat mehr Autonomie als jetzt.
Kein Eingriff in die Autonomie der Kulturstiftung, sagt der freisinnige Kulturminister. Mehr noch, ergänzt sein Parteikollege Mario Annoni, der Stiftungsratspräsident der Pro Helvetia. Erstmals sei die Autonomie seiner Stiftung überhaupt gesetzlich festgehalten. Diese strategischen Ziele will Mario Annoni als Schutz verstanden wissen, denn so könne das Parlament nicht mehr so einfach über eine Budgetdebatte ins operative Geschäft der Kulturstiftung funken, wie das bei der Hirschhorn-Affäre vor 2,5 Jahren geschehen ist. Dass der Bundesrat die Marschrichtung der Pro Helvetia mit dem revidierten Gesetz festlegen will, damit hat der Stiftungsratspräsident keine Mühe und das löst auch bei Pius Knüssel, dem Pro Helvetia-Direktor, keine Alarmstimmung aus.
Dass der Bundesrat strategische Vorgaben macht, das ist sicher ein neues Element. Das macht er aber parallel zu den Gouvernanzregeln, die er für alle von ihm subventionierten Anstalten und Institutionen aufgestellt hat. Und es wird nicht so sein, dass die 7 Bundesräte sich zusammensetzen und sich die Haare kratzen und überlegen, was man Pro Helvetia für strategische Ziele geben könnte. Da werden sie auf das BAK und vor allem auf unsere eigenen Vorschläge sich verlassen müssen. Das steht zumindest auch im Kommentar zu den Gesetzen. Ich glaube, der Bundesrat will sich dieses Recht vorbehalten, strategische Ziele zu setzen, natürlich aus der Notwendigkeit heraus, Subventionen auch mit bestimmten Wirkungen zu verbinden. Es gibt keine Bundessubvention, die einfach ins Blaue hinausgegeben wird, von der man nicht auch erwartet, dass sie etwas verändert in der Gesellschaft, dass es mehr Biobauern gibt oder dass es bessere und mehr Kinderkrippen gibt oder was weiß immer. Und auch bei der Kultur, denke ich, will der Bundesrat Ziele festlegen, wie zum Beispiel Pro Helvetia soll selbst als Organisation nicht zu viel kosten oder Pro Helvetia soll einen Schwerpunkt setzen in den nächsten 10 Jahren auf Beispiel die Bekämpfung der Leseunlust. Das würde ich als kulturelles Ziel noch akzeptieren können.
Was der Pro-Helvetia-Direktor gelassen nimmt, bedauert, ja empört den Komponisten und Präsidenten der Kulturorganisation Swiss Kultur, Daniel Furter.
Wenn man das revidierte Gesetz anschaut, stelle ich eine Entmündigung des Stiftungsrates fest, die mich erschreckt. Wenn es heißt, der Stiftungsrat sei für Strategie zuständig, aber in einem anderen Satz heißt, die Strategie werde ihm vom Bund zugewiesen, so dass es auf eine Umsetzung der Strategie dann ankomme, dann verstehe ich das Wort Strategie nicht mehr. Ich dachte dann immer, Umsetzung gehe dann eher ins Operative. Wenn ich auf die Personenreduktion, die einfach abstrakt wiederum die Zahl vorgegeben wird, schaue, denke ich, da sind inhaltliche Verluste. Auch da, es geht nicht darum, eine schwerfällige Organisation aufrechtzuerhalten, aber es geht darum, eine inhaltliche Vielfalt aufrechtzuerhalten. Wenn ich etwas mehr Spielraum habe und vom Inhaltlichen her denke und denke, was brauchen wir, um zu einer stringenten Beurteilung und einer stringenten Vorgabe für eine Kulturpolitik zu kommen, dann komme ich vielleicht auf die Zahl 15, vielleicht auf die Zahl 25, aber so müsste gedacht werden.
Vor gut einer Woche hat der Bundesrat das Kulturförderungsgesetz und das revidierte Pro-Helvetia-Gesetz vorgestellt. Zwei Gesetze, an die die Kulturorganisation Swiss Kultur große Erwartungen geknüpft hat. Und mit Swiss Kultur viele Kulturschaffende, Kulturbeauftragte, aber auch Kulturpolitikerinnen und Politiker. Und doch steht nun niemand hin und sagt, doch, das sind gute, wirklich tolle Gesetze, die der Kultur, der kulturellen Vielfalt in der Schweiz eindeutig etwas bringen, die visionäre Kraft ausstrahlen. Schmalbrüstig und grau liegen sie da, die beiden Gesetze, und versuchen krampfhaft und uninspiriert, sich wenigstens am Status quo zu orientieren.
Also ich denke nicht, dass wir hier Böswilligkeiten unterstellen müssen. Vielleicht Ahnungslosigkeiten, vielleicht bestimmte Interessenlagen, die uns nicht behagen aus unserer Sicht. Ich denke, der Hauptprozess, der zwischen dem ersten Entwurf und der heutigen Vorlage gelaufen ist, den kennen wir aus schlecht verlaufenden Evaluationsverfahren. Am Schluss ist die Kandidatin oder der Kandidat auf dem Schild, den eigentlich niemand wollte, der aber nirgends wirklich angeeckt hat. Und ich habe wie das Gefühl, in dieser Gesetzesarbeit wurde alles weggeschnitten, was allenfalls irgendwo Widerstand evoziert hat oder hätte können. Und zurückgeblieben ist eine graue Maus, und niemand hat aber darauf geschaut, ob überhaupt noch etwas zurückbleibt. Und diese graue Maus, dieses Nichts von Gesetz, diese reine technokratische Verordnung, die liegt jetzt vor uns.
Nun werden sich die Ständeräte und Nationalrätinnen in den Kommissionen für Wissenschaft, Bildung und Kultur einmal über die Gesetze beugen und Position beziehen. Und dann werden die eidgenössischen Räte im Winter sehr wahrscheinlich, aber erst im Frühjahr 2008, in die große kulturpolitische Debatte einsteigen. Rosi Bitterli, die Juristin und Kulturbeauftragte der Stadt Luzern, nennt diese kulturpolitische Debatte einen politzivilisatorischen Akt, auf den sie sich freue.
Ich bin auch persönlich sehr gespannt und freue mich auf die Auseinandersetzung, die jetzt kommt, die kulturpolitische Debatte, der sich letztlich dann auch die Politik jetzt zu stellen hat. Ich denke auch, dass man über die Institutionen und Organisationen mit großer Ausstrahlung, die quasi auch deswegen im gesamtschweizerischen Interesse liegen, weil sie eben diese Ausstrahlung haben und darum auch von nationaler Bedeutung sind, dass man darüber noch einmal reden sollte und dass man ganz sicher auch über die soziale Sicherheit, über diesen Punkt, das ist halt einfach ein Punkt, da kann nur der Bund legiferieren, sodass dann auch eine gesamtschweizerische Optik auch entsteht, dass man auch diesen Punkt noch einbringen sollte. Also ich denke, man muss jetzt diesen Weg noch versuchen.
Dieser kulturpolitischen Debatte sieht Daniel Furter am Schluss dieser Sendung weniger erfreut entgegen. Sein Verband, die Swiss Kultur, die über 20 verschiedene Kulturverbände vertritt, überlege sich zurzeit, ob nicht eine Ablehnung des Kulturförderungsgesetzes am Ende die beste aller Lösungen sei.
Wenn das Gesetz in dieser Form durchkäme, dann wäre das für die kulturelle Entwicklung unseres Landes ganz sicher eine ganz große schlechte Geschichte. Ich versuche das Wort Katastrophe zu verhindern. Es wird nicht dazu kommen. Ich bin ganz sicher, dass die Beurteilung, die wir jetzt hören von allen Seiten, dass die eine breite Allianz der Ablehnung darstellen und der Entscheid wird sein, wie kann man korrigieren, quasi indem man das Haus bezieht, das einem angeboten wird und umbaut, oder indem man sagt, in dieses Haus kann ich gar nicht einziehen, weil ich hier nicht realisieren kann, was notwendig zu realisieren wäre.